Einmal klatschen. Das ist der Podcast Geteilt vereint. Heute mit der wunderbaren Alena Birks, die ich kenne, schon seit einiger Zeit. Intensiver kennengelernt haben wir beide uns während der Pandemie, weil du eine derjenigen warst, die wirklich sehr klug beraten hat in dieser Zeit und ich habe sehr davon profitiert. Ich war damals Fraktionsvorsitzende, musste irgendwie ganz viele Entscheidungen treffen und wenn ich gar nicht mehr wusste, was ich am nächsten Tag machen soll, dann habe ich manchmal Alena Birks spätabends angerufen oder angetextet und gesagt, kannst du mir bitte nochmal eine Idee geben oder nochmal eine Einschätzung geben oder so. Genau, Alena ist in Osnabrück geboren, also richtig Westdeutschland, so würde man sagen. Ne? Deswegen sprichst du auch so, wie man angeblich Hochdeutsch redet in jedem Fall.
Oh, ich hab einen westfälischen Akzent mit Dortmunder Einschlag von meinem Vater.
Von deinen Eltern? Aha. Oh, okay, spannend, ja, genau. Du bist 77 geboren, als die Friedliche Revolution passierte, warst du also so präpubertär sozusagen, jugendlich. Und danach hast du, du hast eine total steile wissenschaftliche Karriere gemacht, mehrere Fächer studiert, du wolltest eigentlich Ärztin werden, aber Philosophie war mindestens genauso wichtig für dich und du hast eine internationale Karriere gemacht in der Wissenschaft, arbeitest jetzt in München und in Berlin und warst lange Vorsitzende des Ethikrates. Ich würde sagen, diejenige, die am meisten Außenwirkung hatte, aber nicht Außenwirkung im Sinne von, da spricht jetzt mal wieder Alena Böck, sondern da spricht jetzt eine Person, die uns die Sachen etwas tiefer erklären kann. Und das war und ist sehr hilfreich. Das tust du nach wie vor. Du publizierst und zwar immer so, dass es nicht Wissenschaft allein ist, was ja schon klug wäre, sondern auch Wissenschaftskommunikation. Also man versteht, worüber du redest. Du hast über Tod und Sterben zuletzt geschrieben und beschäftigst dich mit KI und all dem, was irgendwie gerade notwendig ist. Also Talent ist nicht das richtige Wort, eine multiprofessionelle Person, die ich heute hier zu Gast habe. Vielen Dank, dass du da bist.
Danke für die viel zu nette Einführung und die Einladung.
Ja, sehr gerne. Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was die Podcast-Hörerinnen über mich wissen müssten?
Oh, mit dir kann man sich sehr gut festquatschen. Kann sich erinnern, wir haben uns mal im Zug getroffen, völlig zufällig.
Oh ja.
Und haben uns total festgequatscht. Und du bist eine hervorragende Tänzerin. Das kann ich bezeugen.
Das kannst du bezeugen, okay. Keine weiteren Details jetzt über die Uhrzeit. Alena, ich würde gern von dir wissen, wie schätzt du das ein? Es wird ja ganz viel über Spaltung der Gesellschaft geredet. Über Arm-Reich, über Ost-West, über manchmal sogar Nord und Süd. Über die Frage derjenigen, die an der Seite der Ukraine stehen oder auch nicht, die Folgen von Corona, also die Auseinandersetzungen in Familien- und Freundeskreisen. Sind wir ein gespaltenes Land?
Jein, sorry. also nein, in dem Sinne, wie zum Beispiel die USA gespalten sind. Also Spalten, das kommt ja, ich habe da immer so ein Bild von so einem Holzscheit, ne, das so durchgeschlagen ist. Das ist wirklich eine Spaltung, da ist was richtig auseinandergegangen oder auseinander eben gerissen. Wie das zum Beispiel in den USA ist. Da hast du einen riesen Graben in den wichtigen sozusagen Fragen, die mit Wertvorstellungen zu tun haben. Das ist all das, was du gerade erwähnt hast. Ne? Wie soll eigentlich eine Gesellschaft aussehen? Wie stehen wir zu bestimmten Kriegsfragen? Wie stehen wir, was weiß ich, zum Klimawandel? Wie soll ein Sozialstaat aussehen? Wie soll ein gerechtes Steuersystem aussehen? Und solche Dinge. Und da zeigen die ganzen Studien, sind die USA richtig gespalten. Die Leute kommen da auf keinen grünen Zweig. Das ist in Deutschland nicht so. Wenn du dir da die verschiedensten Umfragen anguckst, haben wir eigentlich eine relativ breite, geteilte Überzeugung und dann aber Ränder, wo es wegbricht. Und da gibt es dann sehr unterschiedliche Positionen. Ich nutze mal dieses Bild von Steffen Mau. Das ist also von ihm aus seinem Buch Triggerpunkte. Ist ein tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Der sagt, genau zu diesen großen, wirklich schwierigen, kontroversen ja auch Fragen sind die Deutschen, sind die Amerikaner, jetzt muss ich es richtig sagen, was ist das mit den zwei Höckern? Das Kamel.
Das Kamel?
Ne? Das Kamel. Ja, du hast also zwei Höcker und in der Mitte ist richtig, da ist nichts. Und die Deutschen sind ein Dromedar. Das heißt, an den Seiten, da gibt es dann schon sehr starke Meinungsunterschiede oder unterschiedliche Positionen zu diesen Fragen. Aber es gibt im Prinzip eigentlich eine relativ große Deswegen sage ich jein, weil wir natürlich gleichzeitig, das gehört auch dazu, auch das sehen wir in Studien, eine deutliche Abnahme des wahrgenommenen Zusammenhalts haben. Mhm. Also viel, so ein bisschen wir gegen die Gefühl, viele Menschen geben ja auch zu Protokoll, man könne bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Und da ist es oft Ausdruck davon, man kann bestimmte Dinge nicht mehr sagen, weil man sich dann sofort streitet. Mhm. Also es ist gar nicht, die meisten, glaube ich, oder in vielen der Studien wird damit jetzt nicht irgendwie zum Ausdruck gebracht, wir hätten tatsächlich ernsthaft keine Meinungsfreiheit, das ist einfach Quatsch. Mhm. Sondern da kommt zum Ausdruck, dass man Positionen formuliert und dann gibt es richtig Zunder. Und das gibt's auch, das haben wir eben auch.
Ist das eigentlich schlimm? Ich meine, ich finde ja so Streit in der Freiheit, in der Demokratie, ich bin ja in der Diktatur aufgewachsen, da durfte man wirklich bestimmte Sachen nicht sagen oder sollte sie lieber nicht sagen.
Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, es gibt auch einige Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es hat eine Phase gegeben, in der zu wenig richtig offen gestritten wurde und sozusagen zu wenig kantig die Positionen im Angebot waren. Also zu viel Dromedar sozusagen. Was mir nur Sorge macht, ist, ich wollte noch einen dritten Punkt sagen, wir haben natürlich auch echte, ich will das nicht Spaltungsphänomene sagen, aber echte, sehr starke Ungleichheiten. Als Ärztin, ja, ich komme aus der Medizin, kann ich dir sagen, du hast Ungleichheiten, gesundheitliche Ungleichheiten von an die 20 Jahren Lebenserwartungsunterschied. Mhm. Je nachdem, ob es dir richtig gut geht und du gut ausgebildet, gut gebildet und wohlhabend bist oder eben das Gegenteil. Da liegen zum Teil 20 Jahre dazwischen Lebenserwartung. Das ist echt viel.
Also wirklich zwischen arm und reich, wenn wir es jetzt auf den Punkt bringen, 20 Jahre mehr Leben.
Ja, bei Männern vor allem. Nicht überall, aber in bestimmten Gegenden Deutschlands. So eine klassische Studie ist das reichste Viertel und das ärmste Viertel in München. Da waren irgendwie 17,8 Lebensjahre dazwischen. Das ist ja wirklich,
wo man ja denkt, München ist eigentlich per se eine unheimlich reiche Stadt, und aber offenbar dann doch nicht für alle.
Sowas haben wir, und wir haben natürlich einfach auch enorme Vermögensunterschiede. Also was man sozusagen, was man erbt, was man hat, was einem gehört. Einkommensscheren gehen auseinander. Also da gibt es ja große Unterschiede, und das fällt auch da hinein. Und deswegen ist es nachvollziehbar, dass insbesondere diese wahrgenommene, so eine wahrgenommene Einigkeit nicht unbedingt besteht. Mhm. Was mir aber wichtig ist, ist, ich finde das, deswegen betone ich das immer so, deswegen würde ich nie sagen, ja, wir sind gespalten. Mhm. Weil natürlich auch eine Geschichte erzählt wird, wir wären so irre gespalten, und deswegen müsste man die da, das sind dann immer die einen, sozusagen jetzt mal wegfegen und alles weghauen und idealerweise gleich die Demokratie miterledigen, damit endlich mal sozusagen wieder andere das Sagen haben. Und da geht es mir immer darum, darauf hinzuweisen, wir sind uns in Deutschland, in unserer Gesellschaft, in diesen wirklich schwierigen Dingen relativ breit, zu vielen Dingen relativ einig. Das finde ich wichtig zu betonen. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht streiten kann und dass es nicht auch in diesem Dromedar-Buckel ganz viel Kontroverse geben kann. Mhm. Aber ich finde das wichtig, das zu betonen. Wir sind kein zerfetztes Land. Mhm.
Also wir sind uns einig, dass wir ein funktionierendes Gesundheitssystem für alle wollen. Wir sind uns einig, dass wir eine gute Infrastruktur wollen, sowohl Straße und Schiene als auch für die Kinderbetreuung, die Schulen und sowas. Wir sind uns einig, würdest du sagen, auch, dass die demokratischen Verhältnisse, dass man Dinge miteinander aushandelt, dass Kompromiss eine gute Sache ist?
Also es gibt auch da ja ganz, ganz viel, sorry, dass ich hier ständig auf Studien rumreite, aber ich bin Wissenschaftlerin, das ist mein Zugang zu dem Ding. Das klingt immer so ein bisschen trocken, aber ich finde, da gibt es ganz
tolle. Besser als Gefühle individueller Art, ja.
Gefühle sind auch wichtig. Aber hier finde ich, darf man mal so ein bisschen da gucken, was es gerade auch so an aktuellen Befragungsstudien gibt. Und die sind wirklich spannend. Die sagen, dass eine breite Mehrheit der Deutschen, also je nach Studie, das ist ja immer so ein bisschen nach der Befragungsart und so, ne? Aber hast du so mindestens 2/3 bis weit über 3/4, also sagen wir mal so 65 bis über 80% der Menschen sagen, Demokratie, ganz klar, beste Regierungsform, beste Form wie eine Gesellschaft organisiert werden kann. Deutlich weniger Leute sagen, die Demokratie bietet für die aktuellen Probleme die besten Lösungsinstrumente. Oder sagen, die Demokratie ist jetzt gerade effektiv darin, in dieser Zeit sich überlappender Krisen, unglaublicher Geschwindigkeit, unglaublicher Komplexität, ja, alles ist irgendwie so kompliziert und schwierig, da immer das beste Angebot zu machen. Da fällt schon ein bisschen was auseinander.
Macht sich da für dich so ein Ost-West-Unterschied sichtbar?
Den gibt es oft in den Studien. Es ist oft so, nicht immer, oft, muss jetzt aufpassen, ich bin keine Sozialwissenschaftlerin, keine absolute Top-Expertin ist ja klar, dafür.
Darum geht es auch
deswegen
gerade nicht.
Deswegen sage ich es nochmal, aber die Studien, die ich kenne, da gibt es häufig einen Ost-West-Unterschied, dass im Westen die Zustimmung zur Demokratie und auch diese Effektivitätsüberzeugung höher ist als im Osten. Das ist auch signifikant. Also das kann man, da kann man einen richtig knackigen Unterschied durchaus relativ häufig feststellen.
Häufig ja auch dadurch, dass die Eliten im Wesentlichen aus Westdeutschland kommen, geborene Westdeutsche sind, egal ob das in Wissenschaft, in Politik ist es noch ein bisschen besser, weil es gibt ja ein paar Ministerpräsidentinnen aus Ostdeutschland, aber in Wissenschaft, in Kultur, in Wirtschaft und so weiter gibt es ja ein sehr großes Ungleichgewicht. Und ich glaube, das ist auch so eine Frage von, kriegt man eigentlich was mit von dem, was in Ostdeutschland gesprochen und gedacht wird. Und es ist auch so ein Repräsentanzthema natürlich. Das spielt ja eine große Rolle. Ist dir das eigentlich begegnet in deiner Wissenschaftspraxis? Sind dir Ostdeutsche begegnet? Ist Ostdeutschland überhaupt ein Thema oder spielt das eigentlich kaum eine Rolle?
Immer, also ich habe viele Kolleginnen und Kollegen mit einer ostdeutschen Karriere, lustigerweise häufig erfolgreiche Frauen. Ich bin ja von einer Mutter auch erzogen worden, die aus der ehemaligen Tschechoslowakei stammt.
Deswegen Alena und Büchs.
Genau. Und also das, ich will da jetzt nicht in irgendwelche Klischees verfallen.
Wir sind ja ein Podcast, wir müssen jetzt nicht eine Studie schreiben.
Ich sag das in aller Vorsicht, aber das sagen mir auch die Kolleginnen tatsächlich, die sind einfach aufgewachsen mit Müttern, die immer gearbeitet haben. Das war selbstverständlich. Und das war tatsächlich in Westdeutschland nicht so. Da war die Vollzeit-Arbeitsquote war noch irgendwie 2010, lag die bei 10% oder so, also wirklich sehr gering.
Mutter hat aber gearbeitet und kommt auch aus einer Selbstverständlichkeit.
Hat aber in Westdeutschland gelebt und ist damit massiv angeeckt. War die Einzige, die Vollzeit gearbeitet hat mit Kindern und so.
Also Rabenmutter. Ich habe das Wort Rabenmutter gelernt, Rabenmutter. Als wir dann die Wiedervereinigung hatten. Davor kann ich das auch nicht.
Und da kenne ich einige Kolleginnen, auch gerade, also die Professorin geworden sind, die dann irgendwie teilweise, nachdem man sich Jahre kennt, einfach sagen, naja, ich bin einfach geprägt durch meine Mutter. Und das ist jetzt anekdotische Evidenz, so aus meinem Bekannten- und Kolleginnenkreis, aber das, ja.
Ja, Vorbilder spielen einfach eine große Rolle. Das kann man auch ganz gut.
Ja, kann man wissenschaftlich super erklären.
Kann man ganz gut sehen.
Rollenmodelle.
Und aber nochmal zurück zur Demokratie und zu dem, was wir als Gesellschaft sind. Mein Gefühl ist ja, dass wir es nach und nach verlernen, mit Ambivalenzen umzugehen, mit Komplexität umzugehen, dass wir immer gerne möchten, dass man jetzt in ganz kurzen Worten sagen kann, wie es jetzt ist.
Weißt du warum? Hast du eine Hypothese? Also ich habe eine Hypothese. Hast du eine Hypothese?
Also ich glaube, weil es unheimlich anstrengend ist, weil der Kompromiss, was eigentlich die Hochform von politischen und gesellschaftlichen Ergebnissen ist, ja, so eigentlich das Allerbeste, was man machen kann, einen Kompromiss zu finden, wo sich alle irgendwie wiederfinden können, der ist total in Verruf geraten, weil es eine Polarisierung gibt und eine starke Meinungsmache, die dazu führt, dass man sagt, okay, also dann lieber ganz schnell, ganz klar. Und das ist jetzt meine Meinung und ich lasse mich schwer davon abbringen. Und wahrscheinlich ist auch dieses Social-Media-Phänomen, dass wir irgendwie denken, wir müssen in ganz kurzen Sätzen uns ständig entäußern, Teil davon.
Also ich glaube, es sind natürlich wie immer verschiedene Sachen. Also die zwei Sachen auf jeden Fall. Dann vielleicht auch ein bisschen so eine Gegenbewegung zu dieser wahrgenommenen Einheitlichkeit in der Diskussion, die so ein, zwei Jahrzehnte.
Also Anti-Dromeda.
Genau. Und meine private Überzeugung, also ich glaube auch, es ist ein Überforderungsphänomen dadurch, dass einfach so viel so gleichzeitig ist und so schnell. Also der 24-Hour-News-Cycle, der erschlägt dich einfach. Das merkt man ja selber. Mhm. Und wenn man ständig, ich finde das auch lustig, irgendwoher ist das ja gekommen, dass alle glauben, man muss überhaupt zu allem eine Position haben. Mhm. Finde ich ja überhaupt nicht. Ich finde es ja völlig legitim zu sagen, nehme ich mir übrigens auch für mich immer wieder raus, dass da, nee, sei nichts zu. Sorry, habe ich keine Position.
Du nimmst es dir raus,
muss
nicht, nicht nur vor, sondern du
ich nehme es mir raus.
Ja, super.
Ich nehme es mir vor und ich nehme es mir raus. Aber ich ab und zu höre ich so, schreibt jemand auf Social Media, also ich habe noch keine abschließende Position zu XY, denke ich mir, musst du vielleicht auch gar nicht, ist okay. Man muss nicht zu allem eine Position haben, also da ist ja auch so ein bisschen was. Mhm. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ein Grundübel ist tatsächlich, dass wir diese Nuance, die es braucht für den Kompromiss, dass man das aushält, dieses Hinhören, dieses immer wieder, du musst ja ständig so ein bisschen ringen. Ne, das ist ja das, was der Ethikrat gemacht hat. Mhm. Wir haben das immer genannt, den Korridor der Gemeinsamkeit ausloten.
Ja. Und die waren sehr unterschiedlich in diesem
Ethikrat. Oh ja, alter Schwede. Und da müssen alle ja was abgeben, damit man da gemeinsam hineinkommt. Mhm. Und das braucht echt Nuance. Und da musst du brauchst eine ordentliche Aufmerksamkeitsspanne. Und ich glaube, uns ist in den letzten 10, 15 Jahren, und das kann man messen, also da spreche ich jetzt wieder als Medizinerin, uns ist die Aufmerksamkeitsspanne runtergerauscht. Und man hat keinen Bock mehr, sich so irre lange mit Sachen zu beschäftigen. Man will schneller irgendwo hin.
Langer Text lesen.
Genau.
Schon ganz
das schwierig. Sagen die ja alles. Sagen dir die, sagen dir die Medienwissenschaftler, sagen dir das, die Psychologinnen und Psychologen sagen dir das, das sagen die Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen einem das. Und ich merke das an mir selber, anekdotisch. Und ich glaube, dass das wirklich was dazu beiträgt. Du willst schnell den Dopaminkick haben. Du willst nicht ein Thema haben, wo du über Wochen immer und immer wieder neu adjustierst, was du denkst, weil du neue Informationen gekriegt hast, weil du mit jemandem geredet hast, wo du das so offen lässt. Sondern du willst, du bist es, wie du sagst, ne, auf Social Media, da kommt das ja unter anderem her, aber nicht nur. Ja. Du willst das innerhalb von der Dauer, die das braucht, um eben halt durch einen Post zu wischen.
Zack. Und du hast noch gar nichts gesagt zu. So, genau.
Genau.
Ist ja dann die andere Anforderung, ne, die dann häufig kommt. Im Zusammenhang mit der Pandemie hat es ja eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Also wie viel Informationen hat man? Da spielten auch und spielen auch Gefühle ja eine sehr große Rolle. Und bis heute gibt es ja Diskussionen in Familien, in Freundeskreisen, in Kirchgemeinden, habe ich es neulich erlebt, wo so diese Frage ist, warum habt ihr damals? Und dann gibt es eine ganz lange Liste von Dingen, die die Politik gemacht hat oder irgendjemand anderes. Und warum habt ihr euch nicht entschuldigt dafür? Ich sage dann immer, ich habe mich aber schon ungefähr 20 Mal entschuldigt. Und meine das auch. Also ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich nicht eine hundertprozentig richtige Entscheidung getroffen habe. Ich habe auch während der Entscheidung immer gesagt, ich weiß nicht, ob wir das jetzt richtig machen. Ich kann nur versuchen abzuwägen und wir wissen zu wenig. Und ich hatte das Gefühl, ich wusste auch in manchen Fragen zu viel. Also ich hatte ständig das Gefühl, ich muss jetzt genau wissen, wie das mit dem Virus jetzt ist und was der macht und was der Impfstoff kann. Und weder bin ich Impfexpertin, noch bin ich Medizinerin, noch irgendwas anderes. Und diese Nachwirkungen davon, damit habt ihr euch als Ethikrat ja ziemlich intensiv auch beschäftigt. Und du bist auch, du hast auch zu denen gehört oder gehörst zu denen, die sehr klar sagen, das haben wir damals nicht gut gemacht.
Ja, und haben einen riesen Shitstorm für gekriegt, dass, als sie das gesagt haben. Erstmals, jetzt muss ich mal was tun, was man eigentlich nicht macht, aber da muss ich mich mal einmal selber zitieren, weil ich nämlich im Sommer 21 habe ich mal ein Interview gegeben, an das ich oft später denken musste. Da habe ich gesagt, da hatte ich diese naive Erwartung, jetzt ist dann bald vorbei. Weil ich auch diese Mutationen, die noch passiert sind, dass das dann noch so lange gehen würde, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und habe ich gesagt, wir müssen aufarbeiten, lernen, heilen. Und es ist recht viel aufgearbeitet worden. Nicht alles, weiß Gott, irgendwie besonders angenehm, aber es gibt, und aus der Wissenschaft gibt es ohne Ende Aufarbeitung. Es gibt so viele Metastudien und Arbeiten und was weiß ich nicht alles. Also wer sich dafür wirklich ernsthaft interessiert, kann sich da reingraben.
Also nicht nur aus der Medizinwissenschaft, nicht nur
aus allen
Bereichen. Irre. Psychologinnen haben sich damit beschäftigt.
Ja, und auch in unterschiedlichen Ländern. Also wirklich, wirklich viel. Gibt es wirklich viel. Es ist, glaube ich, schon auch das ein oder andere gelernt worden. Also
Sag mal ein Beispiel.
Verschiedene Institutionen. Also ich kann nur eins nennen, dass das mich selbst sehr beschäftigt hat. Wir haben ja damals vom Ethikrat gesagt, was wir wirklich gelernt haben und was wir auch falsch gemacht haben, war nicht den Blick zu wenden auf die junge Generation. Mhm. Nach dem ersten Lockdown sahen die Daten alle gut aus, was die Jungen anbelangt. Die hatten den gut weggesteckt, gesagt, okay, the kids are all right. Ja? Und völlig, wirklich zu lange auch unterschätzt, dass diese Langfristigkeit, dieses dauerhafte sich zurücknehmen müssen, was das für Effekte hatte, insbesondere auf die Persönlichkeitsentwicklung, psychische Gesundheit und all das. Und das waren übrigens nicht nur die Maßnahmen an sich, sondern diese Effekte in der jungen Generation gibt es in Spanien, die super drakonisch waren, gibt es in Deutschland, gibt es in Schweden, wo es ganz wenig Maßnahmen bei den Jüngeren gab. Ja. Das war also, das haben wir alles aufgearbeitet in dieser kleinen Stellungnahme. Und das ist echt ein Lerneffekt. Da haben wir auch gesagt, also in solchen Krisen ist die junge Generation eine, die am wenigsten unmittelbar was kontrollieren kann. Die am wenigsten
auch das Gefühl hat.
Ja, genau. Die so abhängig sind. Ja. Und über die so viel entschieden wird. Und das ist etwas, die sind hochvulnerabel. Sind auch in Verruf gekommener Begriff ein Stück weit. Aber die sind wirklich in solchen Krisen diejenigen, die man, auf die man ganz besonders aufpassen muss, die man ganz besonders unterstützen muss. Und das ist für, also ist für mich eine unglaublich wichtige Lehre, weil die auch gegen diese initiale Datenbasis ging. Die hat sich dann nämlich verändert. Ja, am Anfang, ich erinnere mich, ich war so im Sommer 20 nach dem ersten Lockdown in einer Schalte mit ganz vielen Psychologinnen und Psychologen und Kinderpsychiatern und so weiter, Expertinnen und Experten zur psychischen Gesundheit der jungen Generation. Und die sagten alle, also es ist alles noch nicht veröffentlicht und das ist alles noch nicht abschließend, aber es sieht echt okay aus. Und wir alle so, ha, gut, gut.
Na, dann machen wir weiter.
Naja, nein,
nicht so mehr weiter nicht. Mit Spielplätzen
nein,
schließen und so.
Nein,
aber, so,
nein, 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 aber einfach dieses, und Glück das gehabt. Hat sich dann verändert. Ich meine, das waren ja reale Daten und reale Datenpunkte, aber dass sich so etwas dann verändert, dass man da kontinuierlich drauf gucken muss, das fand ich echt wichtig.
Es gibt ja einen Aspekt, den fand ich spannend, die Leipziger Jugendforscher, die ja eine sehr langfristige Studienanlage haben, die haben ja festgestellt, dass diese Generation, also die Corona-Generation Jugend, dass die für sich aber in Anspruch nehmen, dass sie resilient sind, dass sie was überstanden haben. Das ist ja eigentlich wieder was Positives, ne, wo ich gedacht habe, spannend.
Ja, da muss man auch die Cora-Studie jetzt noch zitieren, denn das, ich will nicht sagen das Gute, aber ein positives Signal ist es jedenfalls, dass sich diese, dass sich das erholt hat. Also wir haben diese Empfehlung Ende 22 gemacht zur psychischen Gesundheit. Da war das wirklich, wirklich schlimm. Das hat sich deutlich wieder verbessert und stabilisiert. Aber
gilt nicht für alle, muss man auch
immer noch einmal sagen. Nein, ich wollte gerade sagen, der Trend, dass die psychische Gesundheit der jüngeren Generation schlechter wird, den gibt es ja so seit ungefähr 15 Jahren. Der geht weiter und der ist durch die Pandemie sozusagen, da ist so ein richtiger Beschleuniger drin.
Peak
und das hat sich wieder normalisiert. Und ein Effekt wird schon auch sein, die sind durch was durch. Und natürlich ist das auch eine Erfahrung dann von Selbstwirksamkeit und auch einer gewissen Stabilität. Das hat dann auch wieder verschiedene Folgen, die werden jetzt auch noch ausgeforscht, da bin ich auch keine Expertin für. Aber ja, das höre ich auch viel.
Das hat aber, glaube ich, auch wirklich mit eurer Arbeit zu tun, dass ihr damals gesagt habt, wir haben nicht genug auf die Jugendlichen und die Kinder geschaut. Und dann gab es ja auch wirklich ein sehr viel aktiveres Hinsehen und zu überlegen, was kann man für diese Generation machen. Vieles sicherlich auch im Rhetorischen geblieben, aber die fühlen sich zumindest gesehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Schulen haben sich nicht wahnsinnig verbessert und die Kitas auch nicht. Wir sind ein bisschen besser digital aufgestellt, aber trotzdem kriege ich von vielen Jugendlichen gesagt, habt ihr dann schon gemerkt, dass wir eine wichtige Rolle spielen?
Ich habe damals um diese Empfehlung natürlich auch das ein oder andere Interview gegeben. Und da hat mich mal jemand gefragt, weil ich irgendwie sowas gesagt hatte, wie weil wir das auch gesagt hatten, wir wollen uns bedanken. Man muss dazu sagen, vor dieser Empfehlung hatten wir im September 22 eine Tagung gemacht und da hatten wir uns Schülerinnen und Schüler eingeladen, hunderte von Schülerinnen und Schülern und haben so ein gedrehtes Tagungskonzept gemacht. Also nicht wir erzählen was, wie sonst üblich auf den Tagungen des Ethikrates. Ich sage übrigens immer noch wir, Entschuldigung, das ist, obwohl ich jetzt schon längst raus bin, aber das bleibt aber nicht aus. Ja. Damals war das ja so. sondern die haben uns was erzählt. Das war so eindrücklich, das war ganz, ganz toll. Und die haben uns nämlich gesagt, diese symbolische Ebene ist total wichtig. Mhm. Und ich habe damals in 1, 2, 3 Interviews mhm. sozusagen gesagt, wir müssen uns mal bedanken. Wir müssen mhm. es mal anerkennen, was das mhm. für, ich finde sowieso, es wurde viel zu wenig insgesamt, also nicht nur mit Blick auf die junge Generation, anerkannt, was die Pandemiebewältigung für eine unfassbare, auch gesellschaftliche Leistung ja. war. Und wie voll. Ständig Leute zu Höchstleistungen mhm. so in ihrem Wirkungsbereich mhm. aufgelaufen ist. Das fand ich sehr schade, dass wir dann immer mhm. nur darüber gesprochen haben, was alles schlecht mhm. gelaufen ist. Verstehe ich, aufarbeiten, lernen, heilen. Aber zum Heilen mhm. gehört auch, dass man das volle Bild sich anschaut. Mhm. Und dazu gehören eben auch eine Dankbarkeit gegenüber denjenigen, die vielleicht was Gutes gemacht haben oder die besonders gelitten haben, so wie zum Beispiel die junge Generation. Mhm. Und da weiß ich noch, in dem Interview hat der Mensch, der mich interviewt, gesagt, aber das ist doch nur symbolisch. Ich habe gesagt, ja, aber Symbolik ist auch wichtig.
Ja.
Das ist auch wichtig. Also Symbole, wenn du jetzt irgendwelche Urkunden verleihst, Preise vergibst, ja, also da ist auch immer ganz ja. viel Symbolik dahinter.
Ist ja auch einfach, dass man sieht, wie die Situation ist und ja. dass man das anerkennt, sich dafür bedankt. Das stimmt schon, es haben wirklich viele Leute echt viel geleistet. Also es ja. gab Heldinnen in Schulen, es gab Bürgermeister, die zur Höchstform aufgelaufen sind. Es gab welche, die Angst hatten und Sorge hatten und es trotzdem gemacht haben. Es gab viele, die politisch agiert haben, die wirklich versucht haben, ich erzähle das auch immer, mhm. also die wirklich versucht haben, ihr Bestes zu geben. Mhm. Ne? Das war ja nicht, wir machen jetzt mal irgendwie alles zu und nehmen die Freiheit weg, sondern eigentlich haben alle versucht, irgendwie einen Ausgleich zu finden, der einigermaßen vernünftig ist. Mal minus AfD, die hatten dann sehr schnell beschlossen, dass sie auf dieser Welle reiten wollten und gegen alles sein.
Aber diejenigen, die tatsächlich echte verantwortungsvolle Entscheidung getroffen haben, und zwar durch die Bank, ob du jetzt eine Kita geleitet hast damals oder einen Supermarkt oder ein Unternehmen oder eine Schule oder ein Verein oder was auch immer, das war ja dieses, ja, sozusagen die Politik hat Verordnungen formuliert und die wurden dann ja irgendwie, die
ratterten. Von Freitagnachmittag auf Montag.
Genau, ratterten ja. in die Praxis um. Und diese Umsetzung, da war so viel Gestaltungsnotwendigkeit und da haben die Leute so gerungen und es war so, und das, ich finde das so schade, ich komme natürlich aus dem Gesundheitswesen, also ich habe Heldinnen und Helden von morgens bis abends da erlebt und bei uns, ich glaube im Gesundheitswesen ist das vielleicht auch häufiger, dass man dann wirklich, das wird sehr proaktiv dann auch formuliert, also wir hatten zum Beispiel bei uns im Klinikum relativ lange eine Ausstellung, ja. aus der Zeit, die war explizit als Dankesort gedacht.
Ja.
Und das hat echt Leuten gut getan, da mal einmal durchzugehen und kurz mal innezuhalten. Und das meine ich mit Heilungsprozess. Ich wünschte, wir hätten sehr viel mehr auf allen Ebenen solche Momente gehabt, in denen man auch hätte gemeinsam heilen können. Was du nämlich gerade sagst, diese Veranstaltungen, wenn es um die Pandemie geht, die sind ja oft nicht angenehm. Ich habe da auch viel von gemacht.
Ja.
Ich bin da immer wieder hingegangen und das ist ja oft so, da war ja sehr viel Wut und auch nachvollziehbar. Manches auch nicht nachvollziehbar und wie ich fand, teilweise wirklich auch so aggressiv, dass das nicht mehr okay war, aber viel, viel einfach auch sehr negative Emotionen, die ich absolut nachvollziehen konnte. Das ist was Emotionales, wie du sagst. Das kann nur heilen, wenn du diese emotionale Ebene auch wirklich mal ansprichst, spürst, aber auch nicht nur in der Wut bist. Weil eine Wunde heilt nicht dadurch, dass du sie ständig mit Essig begießt.
In der Regel nicht.
In der Regel nicht. Sondern eine Wunde heilt dann auch, dass du sie mal pfleglich und gut behandelst und dass du sozusagen, also das ist ja okay, ich gehe jetzt aus dem Bild der Wunde raus, aber du brauchst fürs Heilen solcher Erfahrungen und da gibt es die tollsten Bücher von Robert Lipton, heißt er, ein tolles Buch geschrieben, The Catastrophes. We Survive heißt das, glaube ich, gibt es nur auf Englisch. Der beschreibt Gesellschaft, auch Gesellschaften müssen heilen. Die brauchen eine Phase, in der ja auch die Wut, die Angst, die negativen Emotionen raus können, aber dann eben auch das Feiern von dem, was gut war. Und da gab es, finde ich, in meiner Wahrnehmung echt eine totale Schlagseite mit sehr, sehr wenig öffentlicher Debatte, auch medialer Debatte zu stärkenden, positiven Erfahrungen.
Na, ich glaube, es gab auch immer den Wunsch, dass man die andere Seite auch hört. Und dann hatte man sofort wieder mindestens die Ambivalenz oder die Gegensätze. Die einen wollten Recht behalten, die anderen wollten eigentlich differenziert reden. Und ich, also
weißt du was? Ich habe oft die Erfahrung, ich habe das gehijackt. Ich habe manchmal diese Veranstaltung gehijackt, gleich am Anfang.
Ich rede jetzt ein bisschen über Talkshows, weil du sagst in der Öffentlichkeit, ach so. Ja.
Ja, Talkshows sind für mich nicht solche Orte, in denen man das heilt. War der
no worries. Ich,
ja, genau. Talkshows haben eine Funktion, aber sicherlich keine besonders
heil,
nicht unbedingt ein Ort des Heils. Yeah. Aber ich war auch in vielen Veranstaltungen. Mhm. Und das habe ich manchmal gehijackt, indem ich gleich von Anfang an weg bin von dieser Ebene, welche Maßnahmen waren, wie und dies und das, sondern gleich gegangen bin auf, wir haben alle gemeinsam eine Scheißzeit gehabt. Es war, wir hatten, also sozusagen, und das mal abzuholen, Und eine Gemeinsamkeit herzustellen, dieses Verlusterfahrens, das man da hatte. Also, ich kipp rein in dieses Gespräch, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil das natürlich was ist, was mich sehr beschäftigt hat. Ja, es treibt aber
nach wie vor viele Menschen um, also mehr als ich dachte.
Aber das hat oft in meiner Erfahrung regelmäßig dazu geführt, dass dann das nachfolgende Gespräch anders geführt wurde und das nicht so gleich in diese Lagerbildung gekommen ist, weil man einen Moment hatte der gemeinsamen emotional
auch selber zuzugeben. Ich meine, du warst wahrscheinlich im Homeoffice mit Kindern in Homeschooling und hast dann auch irgendwann gesagt, das geht wirklich nicht zusammen, das beides. Und dann gab es die Leute, die konnten kein Homeoffice machen, weil sie irgendwie an der Kasse saßen oder im Krankenhaus gearbeitet haben. Ich wollte gerade
sagen, bei uns war es ja noch easy. Also ich meine, du hast halt eine Wohnsituation, die irgendwie, meine Kinder blicken, muss ich so sagen, meine Kinder blicken positiv auf die Pandemie, erinnern sich daran nicht und auch deren Freundinnen und Freunde. Aber klar, das ist natürlich was anderes, wenn du auf 40, 50 Quadratmetern irgendwo sitzt und du
kannst. Und nur ein Gerät hast, was digital.
Ja, genau, nur ein Endgerät. Oder du hast irgendwie chronisch erkrankte Menschen da, die versorgt werden müssen und so. Also da gab es so viel unterschiedliche Erfahrung. Aber das ist eine leidvolle Zeit war. Das teilen wir alle.
Das gilt eben für alle, genau.
Das teilen wir alle.
Und ich glaube auch, also ich habe ja war für ein Buch unterwegs in Deutschland und habe mit vielen Leuten geredet und habe nie selber nach Corona gefragt, bis auf bei einem Arzt in München. Und alle anderen haben irgendwann mich darauf angesprochen und haben gesagt, diese Zeit hat dazu beigetragen, das. Und ich glaube, da haben wir noch viel drüber zu sprechen. Gut, dass wir das getan haben. Aber ich würde dich so gerne noch anzapfen für was anderes, was so Gesellschaft sehr beeinflusst und ich das Gefühl habe, es überfordert auf der einen Seite, hilft auf der anderen Seite und drittens wissen wir nicht so genau.
Ah, ich weiß, was
du kommt. Weißt, was ich sagen will. Ja,
also ich habe eine.
Nicht über Rente will ich mit dir reden.
Bin ich auch keine Expertin für.
Aber über künstliche Intelligenz. Ja. Was macht das mit uns? Ich frage das so allgemein. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich frage dich das trotzdem so allgemein, weil ich glaube, dass viele Menschen jetzt gerade versuchen rauszufinden, was macht der Algorithmus mit mir? Was bedeutet das? Sind wir abhängig davon? Sollen wir Kindern sagen und Jugendlichen, also Social Media, machen wir erst ab einem bestimmten Alter? Wir erleben, dass künstliche Intelligenz uns an anderer Stelle total hilft, weil es Prozesse beschleunigt, weil wir irgendwelche langweiligen Arbeiten nicht mehr machen müssen. Und wir fühlen uns gesteuert von ein paar Tech-Bros aus den USA, die mit ihrem Geld und ihrem Einfluss versuchen, unser Leben zu steuern. Und wenn man an Peter Thiel denkt, dann sitzt man da und glaubt, okay, der ist auch nicht der Meinung, dass man Demokratie noch braucht, sondern dass er das schon richtig macht für die Menschheit. Sehr komprimiert gesagt. Was glaubst du, was macht das mit uns? Macht das was mit der Seele eigentlich? Oder ist es was Technisches, was wir beherrschen müssen? So wie wir viele andere technischen Revolutionen ja auch irgendwann beherrscht haben. Es war bei der Dampfmaschine so, dass man dachte, geht gar nicht. Oder beim Auto oder so.
Also wir haben vom Ethikrat so eine ethische Faustformel formuliert, die haue ich mal ganz fix raus. Wir haben eine 400 Seiten Stellungnahme dazu geschrieben, Mensch-Maschine, die kam mit einem super Timing. Und die 400 Seiten lassen sich zusammenfassen in diesem Satz. Anwendung der künstlichen Intelligenz müssen menschliche Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erweitern, dürfen sie nicht verringern, KI darf den Menschen nicht ersetzen.
Sag nochmal bitte. Erweitern?
Erweitern, also Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erweitern und sie nicht verringern. Das ist sozusagen Nutzen, abschöpfen, Potenzial nehmen, Chancen nehmen, nicht verringern, sind die Risiken, die das Ganze hat, weil das ist eine Technologie, die kann eben beides.
Ja.
KI darf den Menschen nicht ersetzen und das ist die Seelenfrage unter anderem. Also da steckt sehr viel drin, das kann man, das kann man wunderbar aufblättern.
Ich darf nicht ersetzen, was bedeutet denn das? Ich meine, das bedeutet, Arbeitsplätze, die werden halt ersetzt.
Also da steckt Folgendes drin. Es gibt so eine Erwartung an künstliche Intelligenz, die schon in dem Begriff drin steckt, die falsch ist. Das ist ja keine Intelligenz in dem Sinne, sondern es ist Komputation. Das ist fantastische Statistik, absolut spektakulär gut, aber wir wollten auch Leute mit Sternen in den Augen schon seit vielen Jahren, ich arbeite ja lustigerweise wissenschaftlich zu Algorithmen und dem ganzen Zeug wirklich schon relativ lange.
Also und schon länger als alle darüber reden.
Ja, ja, ja. Also länger als ChatGPT das sozusagen in alle Wohnzimmer getragen hat. Beruflich. Und das ist ganz lange eine Debatte für Expertinnen und Experten gewesen und da wiederholen sich auch so Themen. Und immer wieder diese Frage, ist das eine Intelligenz, die der menschlichen gleichkommt oder gar bewusst? Und die Antwort, meine Antwort und auch die des Ethikrats, und da waren wir uns einig, war tolle Instrumente, super leistungsfähig, ist eine Form von Kognition und meinetwegen eine enge Form von Intelligenz, die jetzt auch breiter was kann, gar keine Frage, aber nicht im vollen Sinne eine Intelligenz, die der menschlichen gleichkommt, weil keine Vorstellung von der Welt, kein Bild, kein Verstehen von der Welt, keine echte planvolle Intentionalität, keine Leiblichkeit, keine Emotionalität, keine Historizität und so. Machen wir auf hunderten von Seiten, gibt es riesige Debatten zu. Und ich weiß noch, als ChatGPT kam und das so menschenähnlich wirkte, hatten alle so, also wirklich auch sehr kluge Leute, so Sterne in den Augen und gesagt, okay, wow, das ist jetzt hier. Nee, ich glaube inzwischen.
Gefühle können nur wir selber.
Ja, und ich glaube inzwischen haben die Leute, es wird ja wirklich irre viel genutzt. Ich glaube, die meisten Menschen haben jetzt festgestellt, auch jede nächste Version, sorry, aber die erzählen auch einfach viel Quatsch. Weil das ist nun mal nicht im echten Sinne intelligent. Es versteht nicht die Welt. Das erzählt dir, was du hören willst. Das ist ja auch alles nur was, was Menschen geschaffen haben. All die Daten, die da reingeflossen sind, kommen ja von uns. Und das ist das Seelending. Es gibt diesen schönen Begriff der Human Degradation, durch die wir gerade laufen. Verschiedene Leute, die das benutzen und prägen. Und ich fasse das mal ganz knapp zusammen. Es erleichtert vieles. Es erleichtert vieles, was bisher mühevoll nur menschlich möglich war. Und das hat Kosten für uns. Das heißt nicht, dass das in der Katastrophe enden muss. Ich bin nämlich relativ zuversichtlich, dass das an sich eine Technologie ist, die wir sehr gedeihlich einsetzen könnten. Und weil ich aus der Medizin komme, weiß ich auch, das hat uns in der medizinischen Forschung schon die dollsten Fortschritte gebracht. Nicht umsonst gibt es einen Nobelpreis schon für ein KI-System, ne? Für einen Algorithmus. Gleichzeitig ist das eine Technologie, die hat echte Kosten für unser Gehirn und für unsere Gesellschaft. Du hast das alles schon aufgeblättert. Weil sie uns so viel einfacher macht, weil sie uns auch beeinflusst, weil sie uns spiegelt, weil sie uns was zeigt, weil sie viel abkürzt, weil sie sozusagen eine Emotionalität teilweise ja vortäuscht. Also es ist ja ein Simulacrum von etwas, was nicht da ist. Eine Sache, die ich immer bemerkenswert finde, ist, wie viele Menschen Beziehungen führen mit KIs. Das ist ja sehr häufig inzwischen.
Dass man so sagt, bitte könntest du vielleicht.
Nee, Freundschaften Liebesbeziehung, sexuelle Beziehung. Bots. Therapeutische Beziehung. Das ist das Potpourri der Beziehung. In den USA also noch sehr viel stärker als bei uns. Aber das wird unglaublich viel genutzt. Funktioniert für viele, die das ganz selbstbestimmt machen, wunderbar. Da verschwimmt aber dann oft die Grenze. Das ist auch richtig gefährlich für Leute, die anfällig sind. Die können in die Psychose rutschen oder in die Suizidalität, weil diese Bots natürlich, wie gesagt, kein Wesen sind, das wirklich auf dich schaut.
Und irgendwann merkt man, dass man doch einsam ist.
Das
oder
auch.
Was würdest du sagen?
Ja, und oder das stupst dich halt tatsächlich in den Suizid, weil der Algorithmus einfach so getaktet ist, dass er immer weiter mit dir reden will. Und dem einfach, da ist nichts, was auf dich schaut, dem du wirklich wichtig bist. Und das ist eine Leere, die da ist. Und ich glaube, das haben wir noch gar nicht erfasst, was das für Effekte haben kann. Und dann natürlich all das, was du sagst, Jobs verändern sich, wobei das hatten wir in der Vergangenheit auch
das
immer
gab's
wieder.
Ja, eigentlich immer bei den
ja, das ist jetzt natürlich recht flott. Das Letzte, was ich dazu noch sagen will, weil auch das ein Thema ist, über das könnte ich stundenlang reden. Die Sorge, die ich habe, ist, dass wir da im Moment in dieser großen Abhängigkeit sind. Dass die großen Sprachmodelle, die Systeme, die definitiv nicht der Weisheit letzter Schluss sind, alle in den USA oder in China sind. Und dass eben auch weit darüber hinaus die Plattformen, die digitale Infrastruktur eben nicht deutsch, nicht europäisch ist. Das, da wiederhole ich jetzt nur das, was alle sagen. Das ist ja in verschiedener Hinsicht
problematisch,
ganz, ganz wichtig.
Unabhängigkeit.
Digitale Souveränität ist da das Stichwort, das halte ich für sehr wichtig. Mhm. Ich finde aber auch, dass diese gesellschaftlichen Kosten etwas sind, dass wir ein Stück weit, das gehört ein Stück weit natürlich zu einer, so einer technologischen Transformation und Neuerung dazu.
Ja.
Ich finde es aber total krass, dass die Unternehmen dafür überhaupt gar keine Verantwortung übernehmen. Eine Analogie, du würdest ja ein Auto, also das ist eine krude Analogie, das weiß ich, aber ich sag's trotzdem, ein Auto, das in 30% irgendwas falsch macht, hätten wir, glaube ich, ein Problem mit.
Gesellschaft. Würden wir auch sagen, das Unternehmen muss irgendwie dafür eintreten.
Genau, muss eine gewisse Verantwortung
oder zurückziehen aus dem Markt oder so, würde man sagen. Genau.
Und das ist ganz erstaunlich, dass wir darum kämpfen, dass auch nur die europäische Datengesetzgebung, die es mit sehr guten Gründen gibt, ja, die ist von der Umsetzung und Anwendung her so kompliziert und überbordend, wie das die europäische Gesetzgebung häufig ist. Und dazu entschlacken halte ich für extrem wichtig, sage ich übrigens auch seit vielen Jahren. Aber das heißt ja nicht, dass du das Kind mit dem Badewasser ausschüttest und den Sinn dieser Regulierung in Frage stellst. Und dass man schon darum ringt, überhaupt solche Basics zu haben.
Ja.
Und letzter Satz, Social Media für einfach völlig unbegrenzt, für Kinder und Jugendliche einfach so, das widerspricht so sehr dem Schutz, den wir ansonsten in anderen Bereichen der Gesellschaft völlig
selbstverständlich
zu Recht
haben. Ne?
Und selbstverständlich.
Selbst bei Filmen und so weiter sagen wir ganz klar, ab 12, ab 16, ab 6 und so fort.
Ich habe, und da gibt es ja diese, da gibt es ja, wie ich finde, diese erstaunliche Diskussion, auch die polarisiert, völlig unnötig, zwischen denen, die sagen Verbot, Verbot, Verbot und denen, die sagen aufklären, bilden.
Statt dass man einfach beides zusammen.
Beides, natürlich, weil, das hat jemand neulich sehr klug gesagt, ein Medienwissenschaftler hat gesagt, selbst die beste Medienbildung kann ein 10-jähriges Kind nicht auf sein erstes Hinrichtungsvideo vorbereiten. Und das ist einfach die Wahrheit.
Ja.
Und deswegen wünsche ich mir gerne beides. Die selbstverständlich die Vorbereitung, selbstverständlich das sozusagen mündigere Nutzen solcher Technologien. Ja. Aber bitteschön auch knackiger regulieren an der Stelle.
Und ich hoffe, dass wir zu dieser Entscheidung bald kommen, politisch. Da arbeiten ja jetzt viele dran. Erstmal ganz vielen Dank bis hierher. Ich glaube, ich muss dich unbedingt nochmal einladen. Wir müssen noch näher über KI sprechen. Wir haben zwei kleine Traditionen im Podcast, nämlich einmal, dass du von diesen Einheitsfragen dir zwei ziehst und sie beantwortest.
Genau. Zwei, ja?
Hast du schon zwei? Nee?
Ein, sonst schnipsel und so ein.
Genau.
Ja,
okay, hab super.
Ich? Wo ist deutsche Einheit für dich? Im Alltagsleben. Wenn, also da findet für mich deutsche Einheit statt, weil ich sie alltäglich erlebe.
Yeah.
Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, wo Einheit stattfinden muss.
Das nehme ich dir schon wieder ab. Genau, es kommt wieder ins Glas zurück.
Wo fühlst du dich in Deutschland am meisten zu Hause? Ja, da muss ich jetzt, das ist mit meiner Familie. Wo auch immer die ist. Und das muss nicht mal in Deutschland sein, weil wir sind durch die Lande gezogen.
Ja, ja. Zu Hause ist Familie, Heimat ist Familie. Das ist gut.
Nee, Heimat ist nochmal was anderes.
Was ist Heimat?
Heimat ist am ehesten das Münsterland.
Das Münsterland.
Das ist wirklich in Deutschland, das ist, Heimat ist schon an Deutschland gebunden und auch an Menschen, die ich seit sehr, sehr langer Zeit aus dieser Region kenne.
Geht mir auch so. Thüringen ist auch so ganz. Was macht dir Hoffnung in einem Satz?
Menschen.
In einem
Menschen,
Wort, recht.
Die vielen tollen Menschen, die ich andauernd treffe.
Großartig. Liebe Alena, ganz, ganz vielen Dank für diese tiefe und ausführliche und spannende und auch ein bisschen fröhliche, das muss man ja in diesen Zeiten sagen, Podcast-Runde.
Danke dir.
Herzlichen Dank für die und für dich alles Liebe und Gute.
Dankeschön.